Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu dem Thema psychosoziale Gesundheit oder vielleicht auch psychosoziale Krankheit. Das werden wir bestimmt jetzt in den folgenden Minuten klären. Wir sind an meiner Seite wie immer Dr. Arne Göhnering. Hallo Arne.
Hallihallo.
Und mein Name ist Josephine Jaspers. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Wir haben wie immer natürlich einen ganz illustren Experten an unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass wir von der psychosozialen Beratungsstelle der Universität Göttingen bzw. des Studentenwerks der Universität Göttingen Kerstin Karg hier haben. Kerstin, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ich auch.
Kerstin, du bist Psychotherapeutin mit langjähriger Erfahrung in der psychosozialen Beratungsstelle. Wir kommen gleich drauf, was ihr da eigentlich genau macht. Vielleicht um so ein bisschen auch die Situation einzuordnen. Wir haben den 2. Juni heute, wenn wir aufzeichnen. Draußen zwitschern die Vögel. Es ist eine wunderschöne Stimmung. Man hat das Gefühl, man biegt auf die Endgerade der Pandemie ein. Für mich ergibt sich so ein Gefühl von Freiheit, Lockerheit und Fröhlichkeit. Allerdings muss ich für mich selber auch konstatieren, dass die Zeit sozusagen dieses langen Winters auch mit den pandemiebedingten Einschränkungen irgendwie ja noch gar nicht so richtig lange her ist. Wenn du mal ganz kurz versuchst, so selber vielleicht zurückzublicken auf eure Erfahrung auch in der psychosozialen Beratungsstelle, was hat das so mit euch gemacht, diese Pandemie, diese Einschränkung? Ihr habt ja wahrscheinlich auch auf digitale Formate umgestellt. Wie einfach ist das, psychosoziale Beratung in Zeiten der Pandemie zu leisten?
Sehr viel diverser als früher auf jeden Fall. Inzwischen machen wir sehr viel Videoberatung, auch zum Teil Telefonberatung. Und jetzt langsam überlegen wir auch wieder in Richtung Präsenzberatung. Aber wir sind in den Anfängen.
Bleiben, ne? Man muss vorsichtig bleiben. Bei uns im Sport ist das auch so. Kannst du mal ganz kurz zumindest versuchen, ich glaube, das ist fast unmöglich, es eine genaue Definition zu geben, aber kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was wir so unter psychosozialer Gesundheit eigentlich zu verstehen haben?
Naja, also im Gegensatz zu diesen Gesundheitsdefinitionen, die sich vor allen Dingen so auf körperliche Aspekte beziehen, ist es natürlich auch wichtig, irgendwie bei dem Thema irgendwie diese psychologische, soziale Ebene zu betrachten und im Blick zu haben. Letztlich ist diese Dreiteilung oder Zweiteilung ja sowieso nicht wirklich sinnvoll, aber bei der psychosozialen Gesundheit irgendwie geht man eben davon aus, dass es irgendwie eine Wechselwirkung zwischen psychischen und sozialen Faktoren gibt, die irgendwie dann eben zu Gesundheit oder Krankheit beitragen.
Jetzt war ja gerade die Pandemie eine Zeit, wo, ich sage mal, Psyche und Soziales stark verändert, eingeschränkt waren. Hat das in irgendeiner Form Auswirkungen aus eurer Beratungspraxis heraus? Ne, ihr habt natürlich jetzt auch keinen Überblick über alle Studierenden, aber wenn du so auf eure Beratungspraxis guckst, hat die Pandemie bei den Studierenden Spuren hinterlassen? Hat das Auswirkungen gehabt auf die psychosoziale Gesundheit?
Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch neulich gerade im Team drüber gesprochen und haben noch mal so überlegt, es gibt einfach in diesem ganzen Pandemieverlauf jetzt auch vielleicht so unterschiedliche Phasen. Ja, jetzt ist das ganze Jahr oder der Einstieg so 15 Monate her. Und wenn ich jetzt so ein Jahr zurückblicke, gibt es in unserer Beratungsarbeit unterschiedliche Phasen, aber auch bei den Studierenden unterschiedliche Phasen. Wenn man jetzt erstmal so guckt in unserer Beratungsarbeit, würde ich sagen, ja, wir haben vorher nie Videoberatung gemacht. Eigentlich war das auch nicht wirklich vorstellbar oder nicht wirklich angedacht und haben uns dann doch innerhalb kürzester Zeit irgendwie sehr schnell auf dieses Format umgestellt. Ist auch ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat so seine individuellen Vorlieben. Manche machen lieber Videoberatung, andere beraten lieber per Telefon und haben, glaube ich, innerhalb von 1-2 Monaten doch ein komplett präsenzloses Beratungsangebot auf die Beine gestellt. Das ist jetzt auch so Perspektive der PSB mit allen Vor- und Nachteilen. Können wir ja vielleicht auch später nochmal diskutieren, was das für Vor- und Nachteile sind. Aus der Perspektive von Studierenden würde ich sagen, ja, es macht irgendwie, wenn ich jetzt ein Jahr zurückblicke, ist die Situation bei den Studierenden jetzt natürlich anders als vor einem Jahr. Ja, weil mit Beginn der Pandemie standen, glaube ich, erstmal ganz viele auch praktische Fragen bei vielen Studierenden im Vordergrund irgendwie. ganz simpel, irgendwie Fragen der Digitalisierung, ja, irgendwie,
wie mache ich das jetzt
eigentlich, wie kriege ich das überhaupt hin mit diesem Online-Format, ja, irgendwie funktioniert mein Internet, irgendwie habe ich überhaupt die entscheidende gute Internetverbindung, ja, oder geht das hier vielleicht gar nicht mit Online-Seminar, Vorlesung etc., aber auch so pragmatische Sachen, ja, wie, wie finanziere ich mich weiter, ja, oder existenzielle eigentlich, ja, weil ja viele Nebenjobs auch weggebrochen sind,
ja, oder gerade auch im studentischen Segment, ne? Klassische sozusagen Gastrojobs, Hiwi-Jobs zum Teil ja auch, ne?
Selbst also, Hiwis wurden viel in die Zeitarbeit geschickt, nicht Zeitarbeit ist das falsche Wort. Kurzarbeit, ja.
Ja. Stimmt, das existenzielle Problem kommt dazu, ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, eigentlich habe ich jetzt aber trotzdem. Was gab es noch so für Auswirkungen, die du so festgestellt hast? Gerade auch im Zeitverlauf? Man liest ja viel auch so über soziale Isolation, sodass das Thema eine große Rolle gespielt hat bei Studierenden, dass man zu Hause vorm Rechner gesessen hat und irgendwie keinen kennengelernt hat, in dieser ja eigentlich dafür prädestinierten Phase Studium, wo man ja irgendwie sich auch explorieren will und irgendwie Menschen kennenlernen will. Hat das für Studierende so in eurer Beratungspraxis eine große Auswirkung gehabt?
Also jetzt auf jeden Fall, ja, aber ich würde sagen, so am Start, ja, so im Sommer, im Semester 2020 stand das noch nicht so im Vordergrund, ja, weil da kamen ja die meisten Studierenden aus einem Präsenzstudium und hatten vielleicht auch schon den einen oder anderen Kontakt, ja, irgendwie, da muss man vielleicht auch nochmal gucken, in welcher Studienphase ist man so, ja, also Studierende, die vielleicht eher am Studium Anfang sind, haben natürlich irgendwie nicht so viele soziale Kontakte in der Regel wie Studierende, die auch vielleicht schon in so einem fortgeschrittenen Verlauf sind. Ja.
Allein die O-Phasen sind ja auch weggefallen, ne? Also dieses Kennenlernen am
Anfang des Studiums. Ja, aber das ist ja erst im Wintersemester relevant geworden.
Ja, richtig, hast du recht.
Ja, also wobei, also im Sommersemester habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Blick, ob da noch O-Phasen stattgefunden haben oder nicht. Aber was ja da auf jeden Fall der Fall ist, da gibt es nicht so viel Studienbeginner, ja, also sondern das startet ja zum Wintersemester. Ja. Und da war schon, glaube ich, relativ schnell auch deutlich, dass bestimmte, also das war ja irgendwie so ein bisschen die Idee, die Studierenden zahlen eben generell ab, aber das hat sich, glaube ich, nicht wirklich bewahrheitet. Aber es, was schnell gekommen ist, dass nicht mehr so viele internationale Studierende gekommen sind.
Das war ja auch zu Zeiten gar nicht möglich teilweise, ne? Das
genau.
Einreisebeschränkungen und erhöhte Schwierigkeiten, wenn es dann da um irgendwelche Testverfahren und Quarantänezeiten gab.
Ja, ist ja also auch praktisch nicht so ganz leicht, ja, wenn man dann irgendwie hierher kommt aus irgendeinem anderen Land, ja, und in Quarantäne soll, wie organisiert man das, ja? Also ist ja eigentlich nicht richtig vorstellbar, wie das funktionieren soll. Ja.
Wie äußern sich dann solche Phänomene in so einer Pandemie? Werde ich schwermütig, also ist ja so ein Begriff von vielleicht sozusagen auch aus einer anderen Zeit, aber ist das so eine vielleicht auch depressive Phase oder mit welchen Symptomen kann ich mir vorstellen, kommen Studierende zu euch in so einer Zeit?
Das hat sich jetzt wirklich nicht unbedingt verändert. Mhm. Ja, also die Symptomatik, auch wenn man vorher guckt, es gibt natürlich immer diese studienbezogene Symptomatik. Die ist ja vielleicht sogar so ein bisschen, zumindest zeitweise, was jetzt zum Beispiel Prüfungsängste betrifft, ja, oder vielleicht auch Redeangst oder so in den Hintergrund getreten. Ja, also das kommt jetzt wieder, auch im Online-Format irgendwie wird das unterschiedlich bewertet. Ja, manchen fällt das dann eher leichter, manchen eher schwerer. Aber die, sagen wir mal, oder nicht studienbezogen, sondern persönlichen Problematiken sind letztlich ein bisschen gleich geblieben, ja, also depressive Symptomatik, also Stimmungseinbrüche, ja, also ich würde jetzt nicht jeden, der in die PSB kommt und depressive oder eine dementsprechende Symptomatik beschreibt, gleich diese Diagnose geben, ja, aber auch soziale Ängste, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund getreten, ja, weil man einfach nicht mehr so sozial gefordert war. Ja, also da, aber so grundsätzlich würde ich sagen, hat sich nicht verändert, ja. Also gibt kein neues Covid-Symptom oder so. Ja?
Und auch die Nachfrage ist stabil geblieben, hat jetzt nicht zugenommen über die Zeit oder gibt es da Beobachtungen? Wahrscheinlich sind ja auch einige, scheuen sich auch vor der digitalen Beratung, wenn sie vorher vielleicht in Präsenz beraten wurden. Also gibt es da Zahlen drüber?
Also nicht wirklich Zahlen. Also wir haben die jetzt nicht erhoben.
Oder Erfahrungswerte.
Ja, aber Erfahrungswerte auf jeden Fall. Also es gab einen Einbruch, Also ganz viele, also es waren ja quasi vorher alle in Präsenzberatung. Mhm. Es gab quasi keine Videoberatung und es gab einen Einbruch irgendwie vielleicht so 1-2 Monate. Und dann gab es sehr viel Telefonberatung, weil man brauchte erstmal das entsprechende Equipment für Videoberatung. Ein Glück gibt es da irgendwie so eine Korrespondenz ja auch zu einer Beratung über, insgesamt im medizinischen, quasi psychotherapeutischen Bereich, ja, wo ja auch Videoberatung sehr protegiert wird. Also es gibt entsprechende Programme, mit denen man das auch machen kann, weil man muss ja bestimmte Rahmenbedingungen für ärztliche Schweigepflicht oder so etc. Sozusagen wahren. Da kann man jetzt nicht Zoom nehmen oder so. Ja. Aber insgesamt ist nach 2-3 Monaten der Beratungsbedarf wieder sehr gestiegen und wieder auf ähnlich hohem Niveau irgendwie gelandet wie vorher. Wir hatten natürlich auch mit personellen Einschränkungen zu kämpfen. Ja, wir haben ja auch Kolleginnen, die kleine Kinder haben, ja, und dann auch irgendwie komplett neu irgendwie Kinderbetreuung etc. Organisieren mussten. Ja, also, aber der Beratungsbedarf ist seit Sommer 2020, würde ich sagen, wieder sehr hoch. Ja.
Was ich da sehr interessant finde, ich kann mir vorstellen, dass das ja, also viele haben ja trotzdem noch eine große Scheu davor, sich tatsächlich beraten zu lassen, selbst wenn sie bei sich das ein oder andere Problem feststellen oder Schwierigkeiten bemerken. Und eine Telefonberatung, die erlaubt einem ja trotzdem ein bisschen mehr Anonymität. Habt ihr das auch feststellen können, dass da vielleicht dann die Schwelle gesunken ist, tatsächlich einfach mal ein Telefongespräch anzusetzen oder...
Ja, könnte man sich vorstellen, hast du recht. Ja, aber dadurch, dass irgendwie die Beratungsnachfrage eh so hoch ist. Ja, also wir machen jetzt zum Beispiel die offenen Sprechzeiten, die wir früher in Präsenz gemacht haben. Da kommen ja mehrere Leute zur selben Zeit in die PSB in einen Raum. Das ist ja undenkbar. Also vielleicht auch perspektivisch noch nicht ganz absehbar, wann das wieder möglich sein wird. Nur telefonisch, also rein telefonisch. Und die sind natürlich voll, aber vorher waren unsere Sprechzeiten auch voll. Ja. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, senkt das irgendwie die Schwelle?
Ja.
Ja, wobei ich insgesamt sagen muss, dass ich glaube, es gibt immer noch Studierende, die sagen, ja, ich überlege schon seit 2-3 Jahren mal in die PSB zu kommen und jetzt habe ich es endlich geschafft. Aber insgesamt ist, glaube ich, da in den letzten 10 Jahren sehr viel passiert. Ja. Und der Zugang fehlt vielen doch sehr viel leichter als früher.
Da würde ich ganz kurz nochmal drauf zurückkommen. Du hast vorhin nochmal diese Unterschiedlichkeit zu dem Thema Gesundheit aus einer somatischen, aus einer körperlichen Perspektive. Da haben wir ja irgendwie ein System, ne? Wenn wir husten, wenn wir eine Erkältung haben, dann gehen wir zum Arzt und dann guckt er und irgendwie vielleicht verschreibt er uns was. So, ne?
PCR-Test.
Im Moment PCR-Test erstmal. Jetzt ist es bei euch natürlich ein bisschen anders und es ist ja auch ein bisschen komplexer. Du hast gerade schon gesagt, es gab in den letzten 10 Jahren zumindest eine Beobachtung, dass die Schwelle, sich auch für solche, ich sage mal, Erkrankungen oder zumindest Symptome im psychosozialen Bereich, dass die gesunken ist, auch eine Beratung anzunehmen. Das ist ja erstmal, finde ich, eine sehr gute Entwicklung und eine sehr positive Entwicklung. Jetzt ist die Schwelle natürlich immer so ein bisschen, ich sage mal, für viele sehr schwammig. Ne? Also ich sage mal so, ich habe vielleicht eine Phase, wo ich nicht gut drauf bin, wo ich vielleicht auch merke, ich habe wirklich Probleme in sozialen Kontexten, du hast gerade soziale Ängste, vielleicht auch Redeprobleme, Prüfungsangst. Ihr macht ja auch Beratung bei Suchtthematiken, glaube ich, ne? Dass ihr sozusagen zumindest an einigen Stellen auch so ein bisschen damit umgeht. Wie komme ich vielleicht auch aus bestimmten Suchtsituationen heraus? Wie ist so, also was würdest du einem Studierenden raten oder wie ist so euer Ansatz zu erkennen, wann ist es eigentlich vielleicht Zeit, sich beraten zu lassen? Und wann vielleicht aber auch nicht? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich immer Zeit für eine Beratung? Wobei eure Kapazitäten sind ja auch begrenzt. Ne? Also ihr seid ja, glaube ich, bei einer unglaublich hohen Nachfrage und Auslastung. Insofern kannst du da den Zuhörerinnen vielleicht nochmal einen kurzen sozusagen Hinweis geben? Wie gehe ich mit vielleicht an so einer Schwelle, wo ich selber merke, es geht mir nicht so gut psychosozial, wie gehe ich damit um?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, je früher, desto besser. Ja, aber eigentlich würde ich denken, wenn es mir jetzt persönlich erstmal schlechter geht, würde ich erstmal den Austausch in meinem Umfeld suchen. Ja, das kann ja auch vielleicht so ein bisschen auch die eine oder die andere Symptomatik in Anführungsstrichen relativieren. Ja, also berichten irgendwie andere ähnliche Erfahrungen. Ja, oder weicht meine Erfahrung jetzt doch sehr stark ja von dem ab, was meine Freunde, Familie etc. erleben. Ja, und erst wenn das nicht möglich ist, ja, irgendwie so einen Austausch zu führen, ja, weil ich irgendwie in meinem Umfeld keine Person habe, denen ich mich in dem Aspekt anvertrauen möchte, dann ist das natürlich eine Option, ja, auch in so eine Beratungsstelle zu gehen. Aber was ich in den letzten Jahren auch immer häufiger erlebe, dass sich schon auch viele irgendwie erstmal an ihren Hausarzt wenden, wenn sie eine gute Beziehung zum Hausarzt haben.
Was bei Studierenden ja immer nicht so oft der Fall ist, ne? Weil man geht nach Göttingen, hat vielleicht sozusagen seinen Hausarzt zu Hause, da muss ich erstmal eine Beziehung aufbauen. Ist es, also ich kann mir vorstellen, du sagst gerade, ne, soziale Beziehungen sind eigentlich auch ein Stück weit ein Regulativ im Studium, ne, um vielleicht auch zu gucken, Mensch, geht es anderen eigentlich auch so? Hausarzt könnte auch sein. Wenn das wegfällt, gerade jetzt auch vielleicht pandemiebedingt, dann seid ihr die erste Ansprechsituation, die erste Ansprechinstitution?
Naja, wir haben auf jeden Fall viele Vorteile als erste Ansprechinstitution, ja, weil wir niedrigschwellig sind, ja, also man kann einfach bei uns anrufen, ja, man muss nicht seine Krankenkassenkarte einlesen, ja, man kann theoretisch zumindest irgendwie auch vielleicht relativ schnell in Kontakt kommen. Wir hatten allerdings jetzt auch Phasen zwischendurch, wo wir schon auch sehr lange Wartezeiten hatten. Also wir bemühen uns ja immer so in diesem Spektrum 2 bis 4 Wochen irgendwie so einen ersten Termin zu vermitteln. Das konnten wir aber jetzt nicht immer einhalten, sodass die Wartezeiten dann doch länger waren. Und da würde ich sagen, ist die PSB eigentlich, ist auch ein Privileg für Studierende, ja, einfach eine Beratungsstelle zu haben, wo man doch irgendwie einfach ohne großen Aufwand in Kontakt kommen kann. Ja, das wäre jetzt so im niedergelassenen Bereich oder so viel, viel schwieriger, ja, zu so einem Erstgespräch oder Beratungsgespräch zu kommen.
Du sagst jetzt gerade auch, bei euch wird die Krankenkassenkarte nicht eingelesen. Ich weiß auch von vielen Lehramtsstudierenden, dass die Scheu davor besteht, sich psychosozial beraten zu lassen, weil ja auch immer noch im Raum steht, dass sich das später mal auf die Verbeamtung auswirken kann. Ist die psychosoziale Beratungsstelle tatsächlich eine Anlaufstelle, die man später jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, wenn es um die Verbeamtung geht? Also sind die Ängste da der Studierenden noch begründet oder könnt ihr die so ein bisschen entschärfen?
Ja, also wir sind da bevorzugte Ansprechpartner für Lehramtsstudierende, Jurastudierende, ja, weil eben bei uns die Krankenkassenkarte nicht eingelesen wird. Wobei die Befürchtungen bezüglich einer Verbeamtung in meinen Augen nicht ganz gerechtfertigt sind, ja, weil ich in den letzten Jahren schon viele auch Studierende, aber auch in anderen Kontexten Personen gesehen habe, die keine Probleme bei der Verbeamtung hatten. Es gibt aber eine andere Hürde und das ist die Hürde der privaten Krankenversicherung und die darf man nicht unterschätzen. Ja? Okay. Also das ist eben mit psychischen Vorerkrankungen hat man einfach eine Schwierigkeit, in eine private Krankenversicherung zu bekommen.
Deshalb umso mehr, ne, der Tipp, immer erstmal zur PSB, auch wenn ihr sozusagen vielleicht gar keine Werbung mehr braucht, weil ihr sicherlich eine hohe Nachfrage habt, hast du gerade schon gesagt. Vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Erstberatung und dann die daraus folgenden, ich will es mal sagen, Leistungen, ist immer wahrscheinlich ein falscher Begriff, aber was kann ein Studierender mit psychosozialen Problemen, Symptomen von euch erwarten und was kann er aber auch nicht erwarten?
Also erstmal kann man vielleicht noch grundsätzlich sagen, man könnte sich mit jeglicher Symptomatik an uns wenden. Ja, die Frage ist eben in diesen, sagen wir mal, telefonischen Sprechzeiten, die sind dann meistens so 10-Minuten Gespräche oder so, findet ja so ein bisschen so ein Vorscreening statt. Ja, also ist jemand überhaupt richtig bei uns? Ich denke, irgendwie da in der Regel irgendwie wird dann ein weiteres Beratungsgespräch vereinbart. Ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, das ist jemand, den ich vielleicht später auch weiterverweisen würde, wohin auch immer. Ja, also aber egal, ob studienbezogen oder eine persönliche Problematik oder eine Krisensituation, man könnte immer zuerst uns ansprechen und wir würden auch weitervermitteln.
Und ihr hört euch erstmal alles an, was es da sozusagen zu berichten gibt.
Genau, super. Alles was irgendwie geht.
So tolle Hilfestellung, finde ich. Ja. Wie geht es dann weiter?
Genau, also wenn jetzt jemand in einer Krisensituation anrufen würde, also zum Beispiel Stichwort Suizidalität oder so, dann würde man natürlich gucken, dass man da schon irgendwie auch entweder relativ zeitnah einen Termin vereinbart oder eben auch schon da weitervermittelt, ja, an Notfallkontakte. Wenn irgendwie dass eine Situation ist, ja, die jetzt nicht irgendwie den Anschein einer akuten Krise hat, würde man eben ein normales Erstgespräch entweder im Augenblick telefonisch oder per Video vereinbaren, in Ausnahmefällen auch in Präsenz. Ja, also es gibt auch Studierende, die keine Videokontakte wahrnehmen können, weil die zum Beispiel keinen Internetanschluss haben. Mhm. Das gibt's. Ja, also Studierende, die vorher vorwiegend irgendwie sich im Uni-Kontext bewegt haben, ja, oder die keine Flatline haben. Mhm. ja, und dann irgendwie auch nicht dementsprechend unbedingt telefonieren können über längere Zeit.
Aber irgendwann müsst ihr ja allein aufgrund der Masse der Anfragen ja irgendwie weiterleiten, weiterverweisen. Gibt es irgendwie eine Grenze, wo ihr sagt, das könnt ihr noch leisten? Und ab dann ist aber irgendwie im kassenärztlichen System oder im sozusagen psychotherapeutischen System dann eine Weiterleitung sozusagen notwendig?
Also erstmal Erstgespräch und dann haben wir eigentlich immer so einen Rahmen von 5 Stunden.
Okay.
5 bis manchmal 10 Stunden. Kommt auch ein bisschen drauf an. Ja, manche sind ja schon irgendwie oder melden sich schon bei uns unter dem Gesichtspunkt, dass sie eigentlich gerne eine Psychotherapie starten würden. Und dann ist die PSB eher so eine Art Überbrückung, um in der Zeit, wo man auf der Suche ist nach einem Psychotherapieplatz. Andere irgendwie brauchen vielleicht auch nur irgendwie 1, 2, 3 Beratungsstunden. Ja, dann sind bestimmte Aspekte geklärt. Dann machen wir natürlich auch noch so Studienabschlussbegleitung. Das dauert auch manchmal ein bisschen länger. Ja, da würde man jetzt auch nicht in der Mitte der Masterarbeit sagen, jetzt geht leider die Beratung nicht weiter oder so. Ja, sondern das würde man schon zu Ende führen. Und dann, im Moment ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, überhaupt so im niedergelassenen Spektrum einen Platz zu finden. Ja, das war ja schon immer nicht ganz einfach. Aber aktuell hat sich es eigentlich noch mal sozusagen zum Negativen entwickelt, unter den Corona-Bedingungen auch.
Das heißt, ihr seid an vielen Stellen sozusagen zumindest erstmal auch eine Krisenanlaufstelle. Man kann sich auch vielleicht an einigen Stellen, wie oft würdest du sagen, hilft das Gespräch schon mit euch? Also wie oft müsst ihr Menschen oder möchten Studierende dann auch weitervermittelt werden an eine psychotherapeutische Beratung? Oder wie oft reicht die Auseinandersetzung oder das Gespräch mit euch schon? Hast du eine Erfahrungszahl, wo du sagen würdest?
Also, das kann ich jetzt, ja, da müsste ich jetzt irgendwie so ein bisschen schätzen, ja, also für viele reicht das, okay. Ja, also, und dann gibt es natürlich welche, die in den niedergelassenen Bereich gehen, vielleicht so 25%, okay. Ja, oder ein Drittel vielleicht auch, so in dem Bereich würde ich denken, und es gibt natürlich auch so eine Gruppe von 5 bis 10% der Studierenden, die vielleicht auch ein teilstationäres oder stationäres Setting brauchen.
Diese psychotherapeutische Anschlusstherapie oder so zumindest ne, irgendwie Auseinandersetzung in diesem System, die ist ja für viele sehr undurchsichtig, weil Psychotherapeuten ja sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es gibt Tiefenpsychologen und es gibt Gestalt- und Verhaltenstherapeuten und so. Bietet ihr da auch eine Orientierung im Sinne von, Mensch, also dir würde ich jetzt mit deiner Problematik, mit deiner Symptomatik vielleicht das und das raten? Weil das ist ja für viele auch undurchschaubar, glaube ich, ne? Also zu verstehen, welche Form der Therapie würde mir eigentlich mit meinem Problem helfen?
Ja, also so unübersichtlich ist es gar nicht. Okay. Also,
dann nur für mich.
Weil es gibt im Prinzip jetzt, also eigentlich gab es lange Zeit nur 3 Therapierichtungen, die überhaupt irgendwie Krankenkassen finanziert wurden. Also die sogenannte Richtlinienpsychotherapie. Inzwischen seit, ich glaube, Mitte letzten Jahres, ich bin jetzt gerade nicht ganz orientiert, seit wann ist die systemische Therapie dazugekommen. Aber davor waren es eben nur die Verhaltenstherapie, irgendwie tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapien und analytische Behandlungen. Also die 3 Richtungen plus jetzt die systemische Therapie. Und was du jetzt genannt hast, Gestalttherapie, Gesprächstherapie und alle möglichen anderen Therapien, Hypnotherapie, körperbezogene Psychotherapien, würde ich sagen, sind sicher an der einen oder anderen Stelle auch wirksam, aber erfüllen nicht die wissenschaftlichen Kriterien, die irgendwie zu einer Krankenkassenzulassung führen.
Super, Kerstin, habe ich gleich schon wieder sozusagen in dem Dschungel mir eine Erkenntnis mitnehmen können. Sehr schön, danke.
Das habe ich mir auch ein bisschen vorgenommen, weil das ist auch... Also wenn man sich für Psychotherapie interessiert, ja, dann findet man ja im Internet irgendwie, keine Ahnung, wahnsinns viele Informationen und ist ja auch manchmal vielleicht ein bisschen überfordert damit, ja, sowohl was den Zugang zu Psychotherapie betrifft, wie gehe ich das an oder so, ja, als auch was Therapierichtungen betrifft oder...
Wie finde ich den Therapeuten überhaupt?
Therapeuten? Und es gibt irgendwie in meinen Augen eine sehr gute Broschüre, die wir auch irgendwie den Studierenden, meist in digitaler Form, irgendwie zur Verfügung stellen. Und vielleicht ist es gut, die an dieser Stelle mal zu nennen. Das ist irgendwie eine Broschüre der Bundespsychotherapeutenkammer. Und wenn man auf die Seite geht, www.bptk.de,
das kann man sich merken.
Kann man sich merken. Wege zur Psychotherapie heißt die. 80 Seiten Informationen.
80 Seiten.
Das ist bestimmt die richtige Seite für das individuelle Problem dabei.
Ja, es geht nur rein um irgendwie so, wie finde ich einen Psychotherapeuten und wie läuft Psychotherapie ab und so. Aber das ist eigentlich, glaube ich, man muss ja nicht 80 Seiten lesen. Ja, man kann ja vielleicht auch ausschnitthaft irgendwie. Auch die Psychotherapierichtungen sind nochmal erklärt, so ganz grob.
Ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ich selber habe auch gerade quasi mit den Begrifflichkeiten, die jetzt Krankenkassen getragen sind, nicht immer unbedingt jetzt zuordnen können, welche Symptomatiken oder Probleme dahinter stehen. Aber so kann man ja schon mal für sich selbst eine kleine Vorauswahl treffen. Ich würde auf jeden Fall festhalten, dass man bei der psychosozialen Beratungsstelle, egal wie klein das Problem oder wie groß das Problem ist, auf jeden Fall immer jemanden hat, der einem zuhört und vielleicht auch rät, wie es weitergehen kann. Und ich persönlich finde das total schön, wenn man überhaupt erstmal bereit ist, darüber zu sprechen und vor allem auch mit Externen, weil mit psychischen Belastungen und Problemen geht ja auch häufig eine gewisse Hilflosigkeit einher. Und das ist ja schon der erste Schritt, lösungsorientiert zu handeln, indem man sagt, alles klar, gut, ich komme jetzt hier an diesem Punkt alleine nicht weiter, ich habe mit meinen Freunden gequatscht, deren Tipps haben mir entweder nicht helfen können oder ich finde sie total blöd und ich brauche nochmal die Meinung eines Externen. Du hast ja schon gesagt, manche Probleme werden damit ja schon gelöst, wenn man nach einigen Gesprächsterminen vielleicht eine Strategie in die Hand bekommt, wie man mit schwierigen Lebenssituationen umgeht. Ich bin ein Riesenfan von psychosozialer Beratung, also weil ich immer denke, du hast doch vorhin schon gesagt, sollte eigentlich nicht differenziert werden, ob es jetzt physische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen sind, weil auch psychische Erkrankungen wirklich eine Riesenauswirkung auf uns, unseren Organismus und unser Leben letztendlich haben, dass ich es immer ganz wichtig finde, alle dafür zu sensibilisieren, auch da so ein bisschen auf sich aufzupassen und wenn man sonst vielleicht eine Kopfschmerztablette nehmen würde, weil man gerade die Symptomatik von physiologischen Schmerzen bekämpft, dass man da auch wirklich bereit ist, psychologische Probleme anzugehen und zu beheben, dass man nicht irgendwie sich langfristig diesem Leid hingeben muss.
Was ich spannend finde, ist, dass wir ja das in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es in Europa insgesamt ist, aber in Deutschland so das Gefühl habe, dass wir ja immer noch in so Tabubeziehungen sind, was so psychische Probleme. Du hast gerade schon gesagt, in den letzten 10 Jahren ist es besser geworden. In Amerika zum Beispiel ist ja gang und gäbe, dass eigentlich jeder, egal, also das ist jetzt kein psychisches Problem im klassischen Sinne, sondern wie du gerade sagst, die Artikulation von vielleicht auch gezielte Nachfragen nach bestimmten Lebenssituationen, der Bewertung und auch der Einschätzung, was das mit dem Wohlbefinden macht, ist ja in Amerika gang und gäbe. Also da gehört das zum Alltag dazu, sich in irgendeiner Form beraten zu lassen. In Deutschland ist es vielleicht ja gerade auf dem Weg, braucht es gerade in dem Studium und an der Universität noch weitere Schritte? Braucht es mehr Öffentlichkeitsarbeit, um diesem Thema noch irgendwie mehr Raum zu geben? Oder sind wir da auf einem guten Weg und vielleicht auf dem richtigen Weg? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich kann jetzt das quasi den Umgang mit psychischen Problemen in den USA nicht so richtig einschätzen, aber ich würde sagen, was Deutschland betrifft, haben wir eins der besten Psychotherapiesysteme in Europa. Ja, also das Psychotherapie überhaupt krankenkassenfinanziert ist. Ja, das ist, glaube ich, fast eine Ausnahmesituation. Also jedenfalls in welchem Umfang wir das haben. Auch in den USA wurde das, was Krankenkassen betrifft, in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr reduziert. Das ist dann eben alles immer privat finanziert. Ich denke, es gab ja in den letzten Jahren so einige Kampagnen ja zum Thema irgendwie psychische Gesundheit. Ich glaube, jetzt läuft auch gerade wieder eine neue der Bundesregierung. Es gab auch, es gibt viele Internetforen Internetseiten auch, PsycheNet, ja, also auch entstanden aus einer BMBF-finanzierten Kampagne, ja, wo man sich, glaube ich, auch schon mal sehr breit und auch über so psychische Erkrankungen informieren kann, zum Teil auch Selbsttests machen kann, auch irgendwie vielleicht so erste Anregungen kriegt, wie man irgendwie mit bestimmten Symptomatiken umgehen kann. Aber natürlich geht mehr immer. Ja, also, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, finde ich, ist das Thema doch schon präsent.
Unser Appell ist auf jeden Fall, nutzt diese Möglichkeit, liebe Studierende, wenn ihr in irgendeiner Form denkt, es geht euch nicht so gut, ihr habt vielleicht psychische, aber auch soziale Probleme, nutzt die Möglichkeit, euch beraten zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein Privileg, ist, das muss man ganz ehrlich sagen, auch des deutschen Hochschulsystems, dass es eine solche institutionalisierte Beratungs- und Anlaufstelle gibt. Die psychosoziale Beratungsstelle, die ja getragen wird vom Studierende, vom Studentenwerk, jetzt hier in Göttingen. An anderen Hochschulen ist das, glaube ich, ähnlich. Die sind alle, glaube ich, an den Studentenwerken angesiedelt. Ist das so?
Unterschiedlich. Also das Studentenwerk hier in Göttingen ist auch zum Teil vom Studentenwerk finanziert, aber zum Teil auch von der Uni. Also es ist eine Mischfinanzierung. Also einen großen Teil irgendwie ist auch unifinanziert. Wir haben ja hier in Göttingen sogar das Privileg, zwei Beratungsstellen zu haben, weil es gibt ja auch noch die PAS, also die psychotherapeutische Ambulanz für Studierende. Ansonsten ist es so, dass manchmal die psychologische Beratung auch in die zentrale Studienberatung integriert ist an manchen Universitäten. Manchmal wird das von den Studierendenwerken irgendwie finanziert, manchmal ist es hochschulfinanziert, also sehr unterschiedlich, wie irgendwie die Konzepte sozusagen aussehen.
Egal, wo ihr studiert, ihr werdet eine Anlaufstelle finden, liebe Studierenden. In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, sich bei psychischen Problemen beraten zu lassen und diesen Erstkontakt auch in so einem vielleicht intimen, in so einem geschützten Raum dann auch entsprechend vorzunehmen. Ich habe viel gelernt, Josie. Was nimmst du von heute mit?
Ja, die niederschwelligen Möglichkeiten bei Problemen, die man selbst nicht in den Griff kriegt, tatsächlich einfach mal nachzufragen. Das ist ja noch nicht mal irgendwie, ich muss mich da auf so ein Gespräch nicht vorbereiten. Ich habe eine Frage, mit der ich aktuell nicht weiterkomme und kann da in der telefonischen Beratungssprechstunde gerade jemanden finden, der mir vielleicht die Antwort liefert, die ich jetzt wochenlang nicht gefunden habe. Und was mir ganz wichtig ist, dass alle zuhörenden Studierenden, die vielleicht manchmal solche Phasen haben, in denen es schlechter geht, sich nicht damit abtun mit, jetzt habe ich 2 Wochen wieder eine schlechte Phase und ach, die wird wieder besser, sondern dass man auch wirklich mit solchen schlechten Phasen irgendwie umgeht und gegen anarbeitet, weil ich ziehe mal gerne den Vergleich zu Kopfschmerzen. Es möchte auch niemand 2 Wochen am Stück Kopfschmerzen haben und deswegen holt euch in Situationen Hilfe, in denen ihr das Gefühl habt, selber gerade irgendwie nicht mehr nächsten Morgen das Kraft für ein Lächeln zu haben. Ich finde, das kann ich immer nur zu animieren.
Dein Kraft für Lächeln. Super, sehr schön, Josie. Vielen Dank. Danke an Kerstin Karg für deine Einführung in die Thematik. Ich glaube, wir könnten noch an vielen Stellen über sehr spezifische auch Fundierung der Thematik weitersprechen. Und ehrlich gesagt, laden wir dich jetzt hier schon mal ein, das dann auch zu tun. Wir haben ja alle 2 Wochen einen neuen Podcast und ich denke, dass wir sollten das nochmal vertiefen. Vielleicht dann auch mit ganz spezifischen Symptomatiken nochmal weitermachen, um zu gucken, vielleicht auch eine Orientierung zu geben für die Studierenden, wo bin ich eigentlich gerade mit meiner Problematik und wo finde ich da vielleicht auch so ein paar mehr Informationen drüber. Schön, dass du da warst. Josie, dir wie immer das letzte Wort in unserem Podcast. Danke auch für dich und natürlich dein energetisches Lächeln auch heute Morgen wieder. Das hoffentlich bleibt so bei dem Wetter.
Ich würde mich gleich deiner Vorschau nochmal anschließen, zum Beispiel auch das Thema Depression, was ja auch in vieler Munde ist. Vielleicht zu klären, wo fängt eine depressive Verstimmung an und wo ist eine manifestierte Depression wirklich diagnostizierbar, dass wir die Frage nochmal gemeinsam beantworten. Darauf würde ich mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs letzte Wort. Ich bedanke mich bei allen Zuhörenden. Schön, dass ihr wieder dabei geblieben seid und ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Energie fürs Lächeln und wenn nicht, findet ihr es schnell wieder. Solltet ihr dazu Hilfe brauchen, meldet euch gerne bei der psychosozialen Beratungsstelle. Ich bedanke mich bei dir, Kerstin. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn jetzt Fragen aufkommen, ihr habt schon gehört, wir haben noch eine weitere Aufnahme vor. Lasst uns die Fragen gerne zukommen. Wir binden das gerne in unseren nächsten Podcast zu dem Thema ein. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörenden noch einen schönen Tag.